Erst einmal herzlich willkommen zu unserer virtuellen Veranstaltung anlässlich des Europatages 2022. Mein Name ist Merve Setzkin, ich bin die Referentin für Internationales beim DBSV und ich moderiere die Veranstaltung heute. Das Motto der Veranstaltung lautet: Kein Wandel ohne politische Teilhabe und findet im Rahmen des PAVIS-Projektes der Europäischen Blindenunion EBU statt. Das bedeutet, in 8 europäischen Ländern findet heute eine ganz ähnliche Veranstaltung zeitgleich zur politischen Teilhabe von blinden und sehbehinderten Menschen statt. Ziel des von der EU geförderten Projektes ist die Steigerung des Problembewusstseins für die Rechte blinder und sehbehinderter Menschen und auch Menschen mit Behinderung im Allgemeinen in einer inklusiven Gesellschaft. Das ist ein Zweijahresprojekt, das setzen wir um durch Videos, Veranstaltungen und Kampagnen in den sozialen Medien. Und die im Projekt produzierten Videos finden Sie auch online auf unserer Homepage www.dbsv.org/pavis. Und das Projekt wird vom Rechte, Gleichstellung und Unionsbürgerschaftsprogramm der Europäischen Union gefördert. Ich möchte auch ganz herzlich unsere Impulsgeber an dieser Stelle begrüßen. Als erstes begrüße ich Herrn Dr. Leander Palleit. Er leitet die Monitoringstelle zur UN-Behindertenrechtskonvention beim Deutschen Institut für Menschenrechte. Ich darf auch begrüßen Frau Zenja, stellvertretend für den Deutschen Behindertenrat. Und ich begrüße unsere Rechtsreferentin und stellvertretende Geschäftsführerin beim DBSV, Christiane Möller. Als erstes möchte ich dann das Wort direkt an Sie übergeben, Herr Palleit. Herr Palleit wird uns zu Partizipationsstandards aus menschenrechtlicher Perspektive eine Einführung in das Thema geben. Sie haben das Wort.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Hallo alle zusammen. Ja, ich mache hier den ersten Aufschlag und das Thema ist Partizipationsstandards aus menschenrechtlicher Perspektive. Keine Sorge, ich werde jetzt nicht einen juristischen Fachvortrag halten, sondern ich habe vor, Stichworte zu liefern, die sich, sagen wir mal, aus dem menschenrechtlichen Kosmos so ergeben, ja, die man da finden kann. Und ich will auch ein paar Worte dazu sagen, wo das jeweils steht. Und ich werde dann im Nachgang an die Veranstaltung auch noch das gewissermaßen als PowerPoint-Foliensatz noch zur Verfügung stellen. Da können Sie dann die Dokumente auch anklicken und das nachlesen, wenn Sie möchten. Vielleicht grundsätzlich vorab. Wenn man sich das mal insgesamt anguckt, was es da schon gibt, was kann man denn jetzt menschenrechtlich betrachtet für so Grundsätze aller Grundsätze formulieren? Ja, da will ich mal vier Aspekte nennen, auf die ich dann im Einzelnen noch eingehe. Das eine ist, Partizipation ist eine aktive und informierte Beteiligung. Also es geht nicht nur darum, passiv beteiligt zu werden, sondern aktiv sich einbringen zu können und das Ganze auf informierter Basis. Der zweite Punkt ist, Partizipation muss voll und wirksam sein, also nicht nur beschränkt auf einzelne Teilaspekte und auch nicht nur ein Feigenblatt. Drittens, Beteiligung oder Partizipation muss unabhängig davon erfolgen, welche Beeinträchtigung, in welcher Form, in welcher Schwere vorliegt. Und der vierte Punkt, den kann man, glaube ich, nicht oft genug betonen, ist, bei dem Recht auf Partizipation geht es im menschenrechtlichen Kontext um ein bürgerlich-politisches Recht und nicht um ein soziales Menschenrecht. Der Unterschied ist deswegen wichtig, weil bürgerliche und politische Rechte nach dem Völkerrecht von jedem Vertragsstaat sofort umzusetzen sind. Da kann sich kein Vertragsstaat darauf berufen, dass das erst nach und nach möglich ist. Welche drei Dokumente will ich jetzt mal in Bezug nehmen, aus denen sich so einige wesentliche Aussagen extrahieren lassen? Das eine stammt aus 2015 und sind die sogenannten abschließenden Bemerkungen des UN-Fachausschusses zum Deutschen Staatenbericht. Dazu muss man wissen, für die UN-Behindertenrechtskonvention gibt es einen Fachausschuss, der sitzt in Genf, der ist von den Vereinten Nationen und der schaut bei jedem Vertragsstaat regelmäßig, vorgesehen ist alle 4 Jahre, das schaffen die zwar nicht, aber alle 4 Jahre an, wie dort der Umsetzungsstand ist. Dazu kriegen die einen Bericht vom Staat und den begutachten sie. Und anschließend gibt es sozusagen das Zeugnis einer Bewertung, die nennen sich abschließende Bemerkungen. Und die gab es bisher einmal für Deutschland, und zwar 2015. Und dort haben die Ausschussmitglieder in Genf ein paar Sachen gesagt, die uns, ja, in, die haben sie quasi uns ins Stammbuch geschrieben. Zum einen waren sie besorgt, dass in Deutschland nicht garantiert ist, dass Menschen mit Behinderungen eine wirksame Partizipation haben, dass es Defizite bei der barrierefreien Kommunikation gibt, wenn es um Partizipation geht, und dass es eine mangelnde Klarheit gibt zur Rolle und Funktion jeweils der partizipierenden Organisationen oder der beteiligten Organisationen bei der Umsetzung dieser Konvention. Und der Ausschuss hat nochmal darauf hingewiesen, dass es ja in der UN-Behindertenrechtskonvention zwei Verpflichtungen gibt, nämlich in dem Artikel 4, wo die ganzen Staatenverpflichtungen stehen, gibt es einen extra Absatz dazu, der fordert, dass die Staaten in Fragen, die Menschen mit Behinderungen betreffen, die Menschen mit Behinderungen über die sie vertretenden Organisationen eng konsultieren und aktiv einbeziehen. Und an einer anderen Stelle steht das noch, dass die Zivilgesellschaft, insbesondere Menschen mit Behinderungen und ihre Organisationen, aktiv in den Überwachungsprozess einbezogen werden, wenn es darum geht, wie wird die Konvention in Deutschland umgesetzt, und dass sie auch bei der Überwachung in vollem Umfang teilhaben soll. Und außerdem gibt es noch eine Verpflichtung, dass jeder Staat, also auch Deutschland, aktiv ein Umfeld fördern muss, in dem Menschen mit Behinderungen gleichberechtigt mit anderen und ohne Diskriminierung wirksam und umfassend an der Gestaltung der öffentlichen Angelegenheiten mitwirken können. So, das waren jetzt so ein paar Sätze aus der UN-Behindertenrechtskonvention, die ich mehr oder weniger wörtlich zitiert habe. Die Konvention ist jetzt 13 Jahre alt. Und inwiefern das jetzt in Deutschland tatsächlich passiert, was ich gerade gesagt habe, das kommt sicherlich im Laufe der Veranstaltung noch genauer raus. Jedenfalls gab es nicht nur diese abschließenden Bemerkungen 2015, wo Deutschland quasi dieses, naja, ich würde mal sagen, durchwachsene Zwischenzeugnis bekommen hat, sondern es gab auch generell alle Staaten betreffend einen Bericht 2016, der wurde verfasst von der damaligen UN-Sonderberichterstatterin für die Rechte von Menschen mit Behinderungen. Die hat einen Bericht zum Thema gemacht, Partizipation und Partizipationsstandards. Und da hat sie auch ein paar wesentliche Elemente, also der Bericht ist ganz umfangreich, aber ich will es mal sozusagen eindampfen auf ein paar Schlaglichter und wesentliche Elemente, die sie identifiziert hat, zum Thema Partizipation. Sie hat auf drei Sachen hingewiesen, unter anderem, nämlich, dass Partizipation auch möglich sein muss bei einem hohen Unterstützungsbedarf, dass es eine Pflicht der Staaten gibt, ein förderndes Umfeld zu schaffen. Dazu gehört eine finanzielle und sonstige Unterstützung, auch entsprechende rechtlichen Rahmenbedingungen, da kommen wir heute, glaube ich, auch noch drauf. Und es geht um Förderung der Partizipation quer durch alle Bevölkerungsgruppen, durch alle Lebensphasen und alle Beeinträchtigungsformen. Und als Elemente wirksamer Partizipation hat sie die folgenden sechs genannt. Es braucht einen rechtlichen Rahmen, erstens. Zweitens, es braucht institutionalisierte, das ist jetzt ein Zungenbrecher, institutionalisierte Konsultationsgremien und Konsultationsmechanismen. Drittens braucht wirksame Partizipation Nichtdiskriminierung. Viertens braucht sie Zugänglichkeit. Fünftens funktioniert sie nur, wenn alle Beteiligten inklusive der Staat sich an den Grundsatz von Treu und Glauben halten, das heißt im Prinzip fair miteinander umgehen. Und sechstens setzt wirksame Partizipation eine Bewusstseinsbildung voraus, gerade auf staatlicher Seite, dass Partizipation nicht nur nötig, sondern auch sinnvoll ist. Das war der Bericht der Sonderberichterstatterin 2016. Wie gesagt, ich schicke Ihnen dann noch oder den Veranstaltern jedenfalls noch die Folien mit dem Link zu diesem Bericht, wer es genauer nachlesen will. Den gibt es, glaube ich, leider nur in Englisch. Ich weiß nicht, ob wir den in Deutsch vorliegen haben, ehrlich gesagt. Was es aber in deutscher Sprache gibt, ist wieder was vom UN-Fachausschuss von 2018. Dieser UN-Fachausschuss begutachtet nicht nur die Staaten, sondern schreibt auch Kommentare ganz allgemeiner Natur zu wesentlichen Aspekten der UN-Behindertenrechtskonvention. Und er hat unter anderem einen sogenannten General Comment, eine allgemeine Bemerkung zum Thema Partizipation veröffentlicht. Das ist die allgemeine Bemerkung Nummer 7. Die sind laufend durchnummeriert und das ist die letzte bislang erschienene, also die jüngste dieser allgemeinen Bemerkungen. Die Nummer 7 dreht sich um das Thema Partizipation. Und da stehen auch ganz interessante Sachen drin. Ich habe in den Folien, die ich dann rumschicke, jeweils zu dem Stichpunkt eine Zahl in eckigen Klammern gesetzt. Das ist jeweils die Absatznummerierung. Diese Dokumente sind laufend durchnummeriert. Wenn Sie dann also direkt an die entsprechende Stelle wollen, dann suchen Sie sich die Nummer raus, die da vermerkt ist. In diesem General Comment sind auch einige Sachen drin, die bei der Beurteilung dessen, wie wir es in Deutschland machen sollten, eine sehr gute Orientierung bieten. Zum einen hat der Ausschuss ein paar Sachen gesagt dazu, was es eigentlich heißt, wenn gefordert wird, dass Menschen mit Behinderungen und die sie vertretenden Organisationen beteiligt werden sollen. Ja, was sind das denn? Welche Organisationen sind denn gemeint? Und die sie vertretenden Organisationen, also die Organisationen von Menschen mit Behinderungen, müssen zwei Kernkriterien erfüllen. Zum ersten müssen sie geleitet werden von Menschen mit Behinderungen. Und zweitens müsste die Mehrzahl ihrer Mitglieder Menschen mit Behinderungen sein. Nur dann qualifiziert sich eine Organisation als eine, sagen wir mal, Kernbereich der Partizipation, will ich es mal nennen, vorgesehene Organisation. Das heißt nicht, dass nicht andere auch beteiligt werden dürfen, aber und nicht beteiligt werden sollten, weil Zivilgesellschaft auch im breiteren Sinne beteiligt werden sollte. Aber man muss Organisationen von Menschen mit Behinderungen abgrenzen von Organisationen für Menschen mit Behinderungen oder zivilgesellschaftlichen Organisationen im weiteren Sinne. Das ist jetzt alles sehr theoretisch, aber die Frage ist natürlich tatsächlich, wenn es darum geht, Organisationen zu beteiligen an Politikprozessen, dann stellt sich natürlich für jeden die Frage, ja, wen muss ich jetzt alles einladen? Und da haben bei der Einladungspolitik sozusagen die Organisationen Priorität, die diese beiden Kriterien erfüllen, die ich genannt habe. Der Ausschuss hat auch gesagt, dass Partizipation nicht nur in ausgewählten Politikfeldern vorzusehen ist, sondern in allen Politikfeldern, und zwar verpflichtend vorzusehen sein muss und nicht nur beschränkt auf Gesetze, also im formellen Sinne Gesetze, die vom Parlament verabschiedet werden, sondern auch bei untergesetzlichen Normen wie Verordnungen oder Satzungen oder solchen Geschichten. Und Partizipation muss passieren in Fragen, die Menschen mit Behinderungen betreffen, so steht es in der Konvention. In Fragen, die Menschen mit Behinderungen betreffen. Was heißt das jetzt? Da hat der Ausschuss gesagt, das sind alle Fragen, die direkt oder indirekt die Rechte bzw. das Leben von Menschen mit Behinderungen betreffen. Und wenn ein Staat meint, er hat da irgendeine Materie zu regeln, die aber nicht nach seiner Meinung die Rechte und das Leben von Menschen mit Behinderungen nicht mal indirekt betrifft, dann trifft den Staat oder die Behörde, die meint, auf Partizipation verzichten zu können, die Beweislast dafür, dass sie tatsächlich darauf verzichten kann. Es geht nicht, also es ist nicht umgekehrt der Fall, sagt der Ausschuss, dass Menschen mit Behinderung beweisen müssten, dass es jetzt um sie geht. Nee, der Staat muss beweisen, dass es hier ausnahmsweise mal nicht um sie geht und deswegen ausnahmsweise mal keine Beteiligung erforderlich ist. Also das Regelausnahmeverhältnis wird hier deutlich umgekehrt. Verfahrensbezogen gibt es auch eine Reihe von Anforderungen. Also das bisherige war sozusagen, in welchen Materien, bei welchen Sachverhalten sind Organisationen von Menschen mit Behinderung zu beteiligen. Jetzt geht es darum, welche Anforderungen sind an ein Verfahren zu stellen, wenn es denn menschenrechtskonform, behindertenrechtskonform ausgestaltet sein möchte oder behauptet, so ausgestaltet zu sein. Zum einen müssen sämtliche Informationen, inklusive der Kontextinformation, die man braucht, um sich überhaupt sozusagen aktiv einbringen zu können, alle diese Informationen müssen so sein, dass sie verstanden werden können, bewertet werden können und dass auch sinnvolle Inputs gegeben werden können. Das Verfahren muss so gestaltet sein, dass die Partizipation nicht nur an irgendeinem bestimmten Punkt im Verfahren gewährleistet ist, sondern im gesamten Verfahrensverlauf. Das heißt also auch, wenn es vorbereitende Studien zum Beispiel gibt, die ausgeschrieben werden, auch da bei der Leistungsbeschreibung, ne, wenn es darum geht, okay, wir brauchen ein Gutachten zur Frage XY, die nötig ist, um später ein Gesetzgebungsverfahren zu XYZ zu machen, dann ist auch in diesem vorbereitenden Stadium Partizipation gefragt. Das heißt, Partizipation muss transparent sein, muss frühzeitig sein und muss kontinuierlich erfolgen. Und sie muss zugänglich sein, hatte ich vorhin auch schon gesagt, und dazu gehört auch der Kostenaspekt dazu. Außerdem ist dafür zu sorgen, dass das Input, was dann erfolgt, oder die Beiträge von Organisationen von Menschen mit Behinderung, die eingebracht werden, dass die adäquat gewichtet werden und nicht nur als Formalie abgetan werden. Und adäquate Gewichtung heißt, je nachdem, wie sehr die Rechte von Menschen mit Behinderung betroffen werden, also je massiver die Rechte betroffen sind, je direkter die Rechte von Menschen mit Behinderung betroffen sind, desto höheres Gewicht müssen ihre Beiträge erhalten. So, das ist dann ist natürlich ein Spektrum, da muss man immer genau gucken, aber sozusagen es muss hier eine angemessene Gewichtung passieren und es kann nicht sein, dass sozusagen unabhängig davon, wie stark oder weniger stark hier Menschen mit Behinderung betroffen sind, dass ihre Beiträge immer gleich sozusagen behandelt werden. Wichtig ist auch, dass es eine Rückkopplung gibt, dass das Ergebnis der Partizipation rückgemeldet wird, dass es eine Begründung auch dafür gibt, warum manche Inputs oder Beiträge, Vorschläge berücksichtigt worden sind oder warum nicht. Und es muss Rechtsbehelfe und wirksame Sanktionen geben, falls staatliche Stellen, Behörden, Regierungsvertreter zu Unrecht meinen, hier müsste nicht partizipiert, keine Partizipation gewährleistet sein. Wenn die also sagen, hier, wie vorhin hatte ich das Regelausnahmeverhältnis, die meinen, hier sei ausnahmsweise keine Partizipation nötig und es stellt sich dann raus, nee, Moment mal, das war jetzt Wunschdenken und eigentlich wäre sie doch nötig gewesen und sie ist unterblieben, obwohl sie hätte stattfinden müssen, die Partizipation, dann muss es da eben auch Mechanismen geben, die dafür sorgen, dass das nächste Mal da genauer hingeschaut wird. Angesichts der Zeit, ich weiß nicht, wie viele Minuten habe ich denn noch, Frau Setzkin?
Sie haben noch 2 Minuten.
2 Minuten. Okay, gut. Dann kann ich doch noch 2, 3 Worte zu staatlichen Förderpflichten sagen, zu denen der Ausschuss nämlich auch was gesagt hat. Der Ausschuss hat 2018 in seiner allgemeinen Bemerkung Nummer 7 nämlich auch was dazu gesagt, dass der Staat verpflichtet ist, Organisationen dabei zu unterstützen, und zwar auch finanziell zu unterstützen, Kapazitäten aufzubauen, ihre Kompetenz zu erweitern, um sich aktiv einbringen zu können. Er muss Schulungen und Trainings anbieten, auch zu Hintergrundkompetenzen, sprich generell zum Politikverständnis beispielsweise, oder auch, wie man Mittel akquiriert, ja, also quasi zum Selbstfunktionieren sozusagen als Organisation. Die Mittelvergabe, die für solche Fördermittel dann erfolgt, die muss nach transparenten Kriterien passieren. Und es gibt noch eine ergänzende Verpflichtung, dass Organisationen auch ganz bewusst gestärkt werden müssen, um sich am Monitoring zu beteiligen. Also sprich an der Überwachung, ob die UN-Behindertenrechtskonvention auch wirklich vernünftig umgesetzt worden ist. Das sind jetzt viele sozusagen einzelne sozusagen Aspekte gewesen, die ich jetzt nur so durchgerattert habe, möglicherweise für den einen oder die andere. Hört sich das vielleicht so an, vielleicht als Quintessenz. Ergibt sich aus den Menschenrechten Folgendes. Ohne Partizipation kann eine Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention nicht gelingen. Und ohne Partizipation verstößt ein Vertragsstaat auch ganz ausdrücklich gegen die UN-Behindertenrechtskonvention. Und eine Scheinpartizipation verstößt nicht minder gegen die UN-Behindertenrechtskonvention. Und als letzten Punkt, und damit schließe ich dann auch, diese allgemeine Bemerkung Nummer 7, die ich jetzt zuletzt so wiedergegeben habe, die gibt konkrete Handlungsempfehlungen und praktische Orientierungshilfen zur Umsetzung von Partizipation und sollte deswegen zur Standardlektüre eigentlich jeder Behörde in Deutschland gehören. Dankeschön.
Vielen Dank an Sie, Herr Palleit, für Ihre umfassende und gut verständliche Ausführung. Ich glaube, Sie haben das schon gut zusammengefasst, die Quintessenz Ihres Vortrags. Als nächstes werden wir von Frau Zenja zu den Partizipationsstandards aus Sicht der DBR-Verbände hören.
Ja, danke schön. Soll ich noch was kurz zum Deutschen Behindertenrat sagen? Das ist das Aktionsbündnis der Deutschen Behindertenverbände. Wir haben uns ein bisschen aufgeteilt in drei Säulen. Die erste Säule sind die Sozialverbände, da gehört der VdK unter anderem dazu. Die zweite Säule ist die Selbsthilfe und die dritte Säule die Selbstvertretungsorganisation. Wir arbeiten punktuell und thematisch zu verschiedenen Themen dann immer zusammen. Wir machen auch gemeinsame Positionspapiere, die wir dann an die Politik, an Abgeordnete, an Ministerien richten. Und der Herr Palleit hat ja schon sehr viel jetzt auch dargestellt aus völkerrechtlicher Sicht, wie Partizipation eigentlich zu verstehen und umzusetzen ist. Partizipation, muss man sagen, das geht ja für viele politische Prozesse. Also das kann im Vorfeld von Gesetzgebungsverfahren geschehen. Also wenn man zum Beispiel Eckpunkte vorgestellt bekommt vom Ministerium. Das kann aber auch, das betrifft das konkrete Gesetzgebungsverfahren, wenn die Verbände schriftliche Stellungnahmen einreichen können und ihre Meinung zum Gesetzentwurf sagen oder wenn sie zur mündlichen Anhörung eingeladen werden als Sachverständige und dort auch nochmal ihre Argumente einbringen. Beteiligung passiert aber auch in Begleitgremien, in Beiräten und so weiter. Also da gibt es vielfältige Erscheinungsformen. Wir haben jetzt, wie gesagt, zur völkerrechtlichen Seite und zu den völkerrechtlichen Quellen schon einiges gehört. Also die UN-Behindertenrechtskonvention, die allgemeinen Bemerkungen des UN-Fachausschusses. Wir haben aber auch in der nationalen Politik natürlich bestimmte Grundlagen, auf die wir uns berufen. Zum Beispiel gibt es eine gemeinsame Geschäftsordnung der Bundesministerien, abgekürzt GGO, glaube ich. Jo, GGO. Und da sind eigentlich auch Vorgaben zur Beteiligung der Verbände und zum Beispiel auch zu den Fristen, die einzuräumen sind, wenn man im Gesetzgebungsverfahren beteiligt werden will. Wir haben ganz aktuell im Koalitionsvertrag der Ampelregierung auch einen Passus oder zumindest ist es als Ziel dort formuliert, für mehr Teilhabe und politische Partizipation von Menschen mit Behinderungen an wichtigen Vorhaben auf Bundesebene zu sorgen. Aber auch das ist uns immer noch ein bisschen zu unkonkret als Deutscher Behindertenrat und so haben wir gemeinsam Vorschläge erarbeitet, wie man das qualitativ konkretisieren kann und verbindlich umsetzen kann. Uns ist halt auch besonders wichtig, dass das dann für alle Ministerien gilt. Wir erleben ja immer wieder, dass die Beteiligung auf der Ebene des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales durchaus, auch nicht immer optimal, aber doch zum Teil doch schon auch zufriedenstellend funktioniert, aber auf der Ebene anderer Ministerien führt der Deutsche Behindertenrat oder auch die Verbände, die dort sich zusammengeschlossen haben, manchmal ein Schattendasein und werden nicht so gesehen und beteiligt. Also wir könnten uns gut vorstellen, dass man diese gemeinsame Geschäftsordnung der Bundesministerien ändert und auch verbindlichere Vorgaben dort verankert oder auch eine Musterverfahrensordnung zum Beispiel erarbeitet. Wir haben eben auch sechs wesentliche Grundprinzipien identifiziert, was für eine Partizipation, wie Partizipation gestaltet sein muss. Vor allen Dingen eben, wie gesagt, dass es alle Ressorts betrifft, also auch Gesundheit, Verkehr, Frauenpolitik, Bauen und Wohnen. Der Herr Palleit hat ja gesagt, es soll eben auch um alle Lebensbereiche gehen, die Menschen mit Behinderung berühren. Das sind ja eigentlich alle Lebensbereiche. Also da kann man eigentlich keinen Bereich ausnehmen. Der Beteiligungsprozess muss wirklich behinderungsübergreifend gestaltet sein. Also alle Behinderungsformen sind zu berücksichtigen. der Deutsche Behindertenrat kann natürlich dann auch eine koordinierende Funktion übernehmen. Also der kann das einsammeln und weiterleiten. Aber das, die Beteiligung, die inhaltliche Beteiligung verbleibt immer noch bei den Mitgliedsverbänden des Deutschen Behindertenrats. Wir sind auch der Meinung, dass ein Verstoß gegen Beteiligungsvorgaben auch Konsequenzen haben müsste. Man kann ja viel in Papiere und Verordnungen reinschreiben oder gemeinsame Geschäftsordnung. Aber wenn man sich nicht dran hält und es passiert nichts und es ändert sich nichts, dann ist uns damit auch nicht geholfen. Man könnte sogar auch ein Prüfrecht des Bundespräsidenten sozusagen einführen. Also ein formelles Prüfrecht im Gesetzgebungsverfahren hat er schon. Also daran könnte man auch anknüpfen. Ein ganz weiterer wichtiger Punkt sind angemessene Fristen. Und da machen wir im Moment eigentlich auch schon in der letzten Legislaturperiode, wahrscheinlich auch Corona-bedingt, die Erfahrung, dass das überhaupt nicht funktioniert. Die Unterlagen müssen barrierefrei sein, also in barrierefreien Formaten. Sie müssen auch rechtzeitig vorab geschickt werden. Wir haben immer wieder erlebt und erleben es jetzt im Moment auch immer noch ständig, dass wir manchmal nur 2 Wochen haben, oft nur 1 Woche, manchmal auch nur 1 Tag. Und wir haben es auch schon mal erlebt, dass wir nur ein paar Stunden Zeit bekamen für ein Gesetzgebungsverfahren oder für einen Gesetzentwurf eine Stellungnahme zu schreiben. Und sowas geht gar nicht. Wir sagen auch, dass Fristen zum Beispiel Chefsache sein sollten. Also im Grunde genommen müsste man über diese gemeinsame Geschäftsordnung der Ministerien hinaus alle zentralen Beteiligungsfristen aller Ressorts einfach auch zentral dort erfassen und kontrollieren und überprüfen und dann auch den Ressorts, die sich gar nicht dran halten, auch mal auf die Finger klopfen als Bundeskanzler. Ein weiterer wichtiger Punkt ist Barrierefreiheit. Das betrifft sowohl Veranstaltungsorte, Sitzungsorte, aber auch das zunehmend in Mode jetzt gekommene und wahrscheinlich auch bleibende Format der digitalen Sitzung mit verschiedenen Programmen. Auch da erleben wir leider häufig, dass nicht alle Programme, die Ministerien nutzen, nicht alle Videokonferenzprogramme barrierefrei sind. Das ist dann schon auch ein erheblicher Hinderungsgrund, sich vernünftig beteiligen zu können. Ne? Auch eben, wie gesagt, ausreichend lange Fristen haben etwas mit Barrierefreiheit zu tun. Dass Gebärdensprachdolmetscher zum Beispiel oder jede andere Form von angemessenen Vorkehrungen auch dafür gesorgt wird oder dass es auch finanziert wird, ist wichtig. Und wie gesagt, das gilt nicht nur für die Ministerien, sondern das gilt auch für alle Träger öffentlicher Gewalt, zum Beispiel sowas wie die Bundesagentur für Arbeit. Wenn die Veranstaltung macht oder Beteiligungsformen, dann muss auch das natürlich barrierefrei sein. Und wir sind der Meinung, dass das auch für Dritte gelten sollte. Also für vielleicht Institutionen oder Institute, auf die ein Ressort zurückgreift oder Agenturen, die Veranstaltungen planen, dass die ebenso solchen Beteiligungsstandards unterliegen und Vorgaben. Der vierte Punkt ist Transparenz. Also Beteiligung braucht Transparenz über die zeitlichen Abläufe zum Beispiel. Auch da ist noch sehr viel Nachholbedarf, auch bei der jetzigen Bundesregierung. Es muss klar sein, wer ist zuständig, wer ist verantwortlich und so weiter. Sozusagen, was ist von den Forderungen der Behindertenverbände aufgegriffen worden, was nicht und warum nicht. Das muss alles irgendwie auch transparent sein. Entsprechende Vorgaben müssen verbindlich sein. Wie gesagt, eingangs habe ich schon erwähnt, das könnte man über so eine Musterverfahrensordnung auch regeln. Und nicht zuletzt muss man sagen, es ist auch eine Frage der Ressourcen. Also gerade kleinere Verbände oder Selbstvertretungsorganisationen haben das Problem, sie können die beste Beteiligung machen, aber dann ist immer noch nicht geklärt, wer übernimmt die Fahrtkosten oder Reisekosten oder Verdienstausfälle, ne, wenn Verbände arbeiten ja auch oft ehrenamtlich. Es gibt zwar den Partizipationsfonds, der Herr Palleit hat ja gerade auch schon, ist ja da auch schon so ein bisschen drauf eingegangen, aber der Zugang zu einer Förderung ist immer noch sehr, sehr kompliziert. Also das ist ein sehr aufwendiges Antragsverfahren. Da sitzen dann auch schon mal mehrere Leute eine ganze Woche dran, um so einen Antrag ausfüllen zu können und die Belege hinterher zu sammeln und Nachweise zu erbringen. Also da sagen wir als Deutscher Behindertenrat, auch die Ausstattung muss dauerhaft und bedarfsgerecht sein und das Antragsverfahren muss deutlich weniger bürokratisch sein. Also als ein kleiner Verband, der wir jetzt als VDK vielleicht nicht sind, aber wir haben ja eben auch kleinere Verbände im Deutschen Behindertenrat, das kann nicht sein, dass die erst zwei Leute anstellen müssen, die sich allein um das Antragsgeschehen und die Abrechnung kümmern müssen. Ne? Ja, das war jetzt so ein bisschen die nationale Ebene. Wir haben natürlich zunehmend, machen wir die Erfahrung, dass wichtige Sachen und wichtige behindertenpolitische Impulse natürlich auf europäischer Ebene eingefädelt werden. Und die europäische Gesetzgebung ist eine sehr komplexe Angelegenheit, um das mal vorsichtig zu sagen. Ich will da jetzt nicht weiter ins Detail gehen, aber das ist schon eine relativ aufwendige Geschichte und da fehlt uns als Verbänden im Deutschen Behindertenrat eben auch eine rechtzeitige Einbindung und Information. Wir haben auch dazu, ich sage mal, so ein paar Punkte skizziert, wie idealerweise ein Partizipationsprozess auf europäischer Ebene ablaufen sollte. Also dazu muss dann geklärt werden, wann gibt es überhaupt Partizipationsmöglichkeiten für die Verbände? Also dazu muss man diese prozessualen Geschichten erstmal kennen, um zu wissen, um zu entscheiden. Ah, da ist so ein Punkt, da könnte man jetzt die Verbände überhaupt beteiligen. Also auch das auszumachen, wann ist überhaupt der Zeitpunkt, ist gar nicht so einfach. Über welche Stelle muss so eine Beteiligungsmöglichkeit dann geschaffen werden oder organisiert werden? Wann müssen von wem welche Informationen den Verbänden zur Verfügung gestellt werden? Und dann eben auch mit welchen Fristen sind die Verbände dann von wem anzuhören und zu beteiligen? Also für dieses ganze Prozedere haben wir eben auch Vorschläge in diesem Forderungspapier gemacht. Für die europäische Ebene schwebt uns vor, dass auch der Beauftragte der Bundesregierung für die Belange von Menschen mit Behinderung auch so eine koordinierende Rolle vielleicht übernehmen könnte. Aber wie gesagt, das ist natürlich noch Verhandlungssache darüber. Wir werden erstmal jetzt mit unseren Forderungen an die zuständigen Ministerien und verantwortlichen Minister, aber auch an Abgeordnete herangehen und unsere Forderungen da vortragen. Das Forderungspapier findet man auf der Website des Deutschen Behindertenrats unter www.deutscher-behindertenrat.de. Das ist direkt auf der Startseite unter Aktuelles oder auch unter Positionspapiere. Ja, das wäre jetzt erstmal die Haltung, die Forderung, die Position des Deutschen Behindertenrats.
Ja, vielen herzlichen Dank auch an Sie, Frau Zenja, für die Präsentation des Papiers. Zum Abschluss der Vorträge wird Frau Möller uns noch zu den spezifischen Herausforderungen blinder und sehbehinderter Menschen bei politischer Partizipation vortragen. Und im Anschluss ist dann unsere Diskussionsrunde.
Ja, vielen Dank. Ich spreche jetzt für den Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverband und gehe auf die spezifischen Belange von Menschen mit Blindheit und Sehbehinderung ein. Der Deutsche Blinden- und Sehbehindertenverband ist ja 1912 gegründet worden und einer der ältesten Selbsthilfeverbände überhaupt und die Mitglieder haben von Anfang an auch ihre Belange selbst in die Hand genommen, also auch eine klassische Selbstvertretungsorganisation. Und viele der Fragestellungen, die jetzt durch die UN-Behindertenrechtskonvention nochmal sehr stark in den Blick gekommen sind, die sind schon präsent, seit es Selbsthilfebewegung gibt. Und das finde ich schon erstaunlich, dass wir doch an vielen Punkten, wo es darum geht, die Rechte auf Teilhabe und eben hier auch auf Beteiligung an politischen Prozessen durchzusetzen, schon sehr, sehr lange haben und leider nicht erst seit 13 Jahren, seitdem es die UN-Behindertenrechtskonvention gibt. Nichtsdestotrotz ist es gut, dass die Diskussion jetzt stärker nochmal geführt wird. Und da möchte ich vielleicht mit einem Zitat von Jürgen Dusel, dem Beauftragten der Bundesregierung für die Belange von Menschen mit Behinderung, starten, der ja immer sagt und in seinem Motto hat, Demokratie braucht Inklusion. Und ich glaube, das trifft es hier an der Stelle auch ganz gut, wenn man Partizipationsprozesse gut ausgestaltet, für zugänglich ausgestaltet für alle gesellschaftlichen Gruppen, dass das dann auch letztlich demokratiefördernd in jedem Fall ist. Ich habe mir überlegt, also wir haben ja jetzt schon einmal aus der Grundlagen gehört, einmal natürlich die Position des Deutschen Behindertenrates, die wir vollständig unterstützen, an denen wir auch mitgewirkt haben. Jetzt ein bisschen darauf zurückzukommen und vielleicht nochmal vier Bereiche rauszugreifen. Der erste Punkt ist, Partizipation setzt voraus Informiertheit. Informiertheit meine ich in dem Fall Bewusstsein einerseits der Entscheidungsträger dafür, welche Bereiche überhaupt Menschen mit Behinderung betreffen können und wo Menschen mit Behinderung auch eingebunden werden müssen. Aber Informiertheit meint auch unsere Gruppe der Menschen mit Behinderung, die wir natürlich auch aktuell informiert sein müssen über aktuelle Geschehnisse, um uns auch aktiv und proaktiv einbringen zu können. Vielleicht zu diesem ersten Punkt, Bewusstsein dafür zu haben, wo Menschen mit Behinderung eigentlich überall betroffen sind. Wenn ich das jetzt, die Dorothee Zenja hat das gerade schon gesagt, dass in einigen Ministerien es so ist, dass da schon eine gewisse Routine besteht, Behindertenorganisationen einzubinden in aktuelle Vorhaben. Auch zunehmend besser, muss man sagen. Aber in anderen Ministerien auf Bundesebene das vielleicht noch nicht so passiert. Da möchte ich vielleicht mal ein paar Beispiele nennen, wo man so ein bisschen sieht, wie vielfältig doch das Leben ist. Ich würde mal sagen, zum Beispiel berührt uns jetzt sehr stark das Thema autonomes Fahren, ja, ein politischer Bereich, der, wenn es um Fahrzeugefahren geht, ja sicherlich erstmal nicht unbedingt an blinde und sehbehinderte Menschen gedacht wird, für uns aber ein ganz großes Thema bedeutet, weil es ja neue Mobilitätsmöglichkeiten eröffnen würde. Das heißt für uns aber momentan, wir müssen aktiv dafür sensibilisieren, dass das ein Thema ist, was auch blinde und sehbehinderte Menschen im Besonderen betrifft, wie dort die gesetzlichen Regelungen ausgestaltet sind. Und es ist eben noch nicht so, dass von ganz alleine so ein Ministerium eine Perspektive hätte, ganz selbstverständlich daran zu denken, dass Menschen mit Behinderung auch betroffen sein können. Anderes Beispiel aus dem Gesundheitsbereich, das Thema Patienten oder Zugang der digitalen Patientenversorgung einschließlich der digitalen Prozesse von elektronischer Gesundheitskarte und elektronischer Patientenakte. Das ist immer noch ein Thema gewesen, wo es anfangs, hat sich das schon ein bisschen geändert, aber anfangs noch keine Wahrnehmung dafür gab, dass die Frage, wie so etwas gestaltet ist, natürlich auch Menschen mit Behinderung ganz besonders berührt. Hat man denn überhaupt Zugang zu solchen Systemen? Das ist also immer noch ein Prozess in vielen Bereichen, wo wir sehr aktiv uns von uns aus proaktiv einbringen müssen, um überhaupt wahrgenommen zu werden, um überhaupt erstmal Sensibilität dafür zu schaffen, dass das ein Bereich ist, der auch zum Beispiel blinde und sehbehinderte Menschen betrifft. Und das merken wir in den Gesprächen ganz häufig, dass dann oft ein Erkenntnisgewinn auch ist, ach ja, da haben wir gar nicht so dran gedacht. Das stimmt ja so. Und da ist unsere Forderung die, dass das eigentlich sich ändern muss, dass ein Grundverständnis in der Gesellschaft auch entsteht, dass Menschen mit Behinderungen in allen Lebensbereichen auch von gesetzlichen Regelungen betroffen sein können. Also das Thema Bewusstseinsbildung und das Thema Disability Mainstreaming im gesamten Politikbereich. Der zweite Punkt, der uns besonders betrifft, ist das Thema Barrierefreiheit. Das hat ja oder ist ja auch schon mehrfach angeklungen. Für uns ist es ganz wichtig, dass Partizipationsprozesse so gestaltet werden, dass wir überhaupt wahrnehmen können, erstmal, welche Information wird gegeben und wie können wir uns beteiligen. Und das ist noch nicht selbstverständlich. Ganz oft bekommen wir noch immer lange PDF-Dokumente, die nicht lesbar sind mit Gesetzentwürfen oder die nicht strukturiert sind. Das ist dann bei 500 Seiten schon eine Herausforderung, erstmal wahrzunehmen, was steht denn eigentlich in so einem Gesetzentwurf drin? An welchen Punkten muss ich das mal intensiver anschauen? Wo nehme ich zur Stellung? Oder ganz neu auf Landesebene vielleicht mal ein Beispiel zum Medienstaatsvertrag, ein ganz schlimmes Beispiel. Da bekommt man eine Tabelle geschickt mit verschiedenen Farben hinterlegt, 7 Spalten, wo dann Gesetzesänderungen kenntlich gemacht sind und man soll sich dann aus verschiedenen Spalten raussuchen, wo man dann vielleicht anknüpfen kann und etwas dazu sagen kann. Das ist natürlich für einen Menschen, der blind oder sehbehindert ist und eine große Hürde, also völlig unzugänglich, so ein Dokument zu haben. Und wenn man dann eine kurze Frist hat, gelingt es natürlich nicht in dieser Frist oder nur sehr, sehr schlecht, A, überhaupt solche Dokumente zugänglich zu machen und B, und das darf man ja bei Selbstvertretungsorganisationen auch nicht vergessen, dann auch das Umfeld einzubinden, also solche politischen Meinungsäußerungen oder nein, also solche, was heißt politische Meinung, also mein oder also als Teilhabeaspekte einzubringen, sozusagen in politische Prozesse und Belange unterzubringen, die uns besonders betreffen. Das geschieht ja nicht alleine durch Hauptamtlichkeit, sondern ein großes ehrenamtliches Umfeld. Und wenn ich diesem ehrenamtlichen Umfeld nicht ein Dokument zur Verfügung stellen kann, schon mal oder Materialien zur Verfügung stellen kann, um zu sagen, wie ist oder herauszufinden, wie ist dann unsere Position zu einem bestimmten Thema, was wollen wir hier eigentlich einbringen, und das unter großem Zeitdruck, dann ist eine Beteiligung auf Augenhöhe nicht machbar. Das heißt, die Erwartung ist da schon, dass alle Beteiligungsprozesse so strukturiert sind von Anfang an, dass man alle Informationen auch zugänglich wahrnehmen kann und dann auch darauf reagieren kann und nicht noch Zeit und vielleicht auch noch Geld braucht, um selber sich zu behelfen, Dinge zugänglich zu machen. Also der Punkt der Barrierefreiheit. Zudem, wie auch schon gerade angeklungen, gerade aktuell Barrierefreiheit in den digitalen Prozessen, also zum Beispiel auch, welches Videokonferenzsystem wird bei einer Anhörung benutzt? Kann ich das überhaupt eigenständig bedienen oder brauche ich Unterstützung? Der dritte Punkt, Partizipation braucht ein förderndes Umfeld. Auch das klang hier schon an, und zwar in zweierlei Hinsicht. Das eine, wenn ich mich einfach nur aktiv beteiligen möchte an Prozessen, dann brauche eben auch die Menschen, die zum Beispiel ehrenamtlich unterwegs sind, die Möglichkeit, Zugang zu Hilfsmitteln, zu Assistenzsystemen zu haben, zu Reisekosten, Unterstützung zu haben, um sich überhaupt einbringen zu können. Das ist das eine. Das andere ist aber auch, dass Strukturen gefördert werden, die es ermöglichen, auf Augenhöhe auch inhaltlich Schritt zu halten. Wir haben es ja mit Prozessen mittlerweile zu tun oder mit Fragestellungen, die große inhaltliche Fragestellungen bewegen, wo man vielleicht auch Fachexpertise braucht, um eine Entscheidung darüber zu treffen, in welcher Weise wird das zum Beispiel blinde und sehbehinderte Menschen betreffen, also zum Beispiel in den Digitalprozessen, ne? Also um erstmal rauszufinden, wird eine bestimmte Regelung, die vorgesehen ist, dazu führen, dass wirklich Zugänglichkeit für alle Nutzerinnen und Nutzer gewährleistet ist? Oder wie sehen die technischen Fragestellungen aus, die mit bestimmten Regelungen verknüpft sind? Also da erstmal Grundpositionen zu erarbeiten zu können, setzt Expertise voraus, vielleicht noch stärker, als das früher der Fall war. Und die müssen natürlich auch die Organisationen aufbauen können. Jetzt haben wir auf Bundesebene zwar schon mal den Partizipationsfonds, über den vor allem projektbezogen Unterstützung gewährleistet werden kann. Das ist gut, aber das ist natürlich nicht ausreichend. Das ist zum einen deshalb nicht ausreichend, weil es vorwiegend nur projektbezogene Unterstützung gibt und man aber eigentlich institutionell und dauerhaft eine Unterstützung bräuchte, um Strukturen zu schaffen und zu erhalten, die dann auch eine fachliche Expertise sicherstellen, um eben auf Augenhöhe eine Position erarbeiten zu können. Und das Zweite ist, dass man das natürlich auch auf Landesebene braucht und auch auf der Kommunalebene, denn Politik findet ja nicht nur im Bund statt, sondern die Entscheidung darüber, wie Rahmenbedingungen zu unserem Zusammenleben geschaffen werden, die findet ja auch im Land und in den Kommunen statt. Und da ist die Situation der Beteiligung ja nochmal eine ganz andere oder der Beteiligungsmöglichkeiten. Und was ein positives Umfeld angeht, bedeutet eben auch die Möglichkeit zu schaffen, für Menschen nicht nur sich an laufenden Gesetzgebungsverfahren beteiligen zu können, sondern auch politisch selber aktiv sein zu können. Wir haben hier häufiger mal die Diskussion von blinden und sehbehinderten Menschen, die in der Stadtverordnetenversammlung oder in der Partei sich einbringen möchten und dafür natürlich Unterstützung brauchen, um auch sozusagen von dieser Ebene aus Teilhabepolitik machen zu können oder Interessenvertretung machen zu können, wo es aber oft daran scheitert, dass Assistenz oder digitale Sitzungsunterlagen nicht barrierefrei zur Verfügung stehen. Und die Frage ist, wie finanziere ich das alles? Also zusammengefasst, wenn ich dann einmal im Bundestag als Abgeordneter sitze, dann bekomme ich auch Unterstützung, dann wird mir auch meine Assistenz finanziert. Aber bis ich erstmal diesen Weg geschafft habe, stehe ich momentan in Deutschland eigentlich noch relativ alleine da und muss schauen, wie ich mir meinen Unterstützungsbedarf organisiere und finanziere vor allen Dingen. Und das ist natürlich genauso ein Problem, weil natürlich Interessenvertretung nicht nur also als Verband in ein Parlament getragen wird, sondern es natürlich auch so ist, wenn in Parteien zum Beispiel Menschen mit Behinderung selber aktiv mittun und Entscheidungsprozesse beeinflussen, dann ändern sich schon mal an sich auch Prozesse in Richtung der Teilhabe politischen Erfordernisse. Der letzte Punkt, den ich herausgreifen möchte, ist das Thema Netzwerken. Nicht umsonst haben wir auch den Deutschen Behindertenrat zur Veranstaltung heute oder eine Vertreterin, die für den Deutschen Behindertenrat heute gesprochen hat, eingeladen, weil wir glauben, dass Partizipation auch für Menschen mit Behinderung und ihre Organisationen dann besonders gut gelingt, wenn nicht jeder nur seine eigenen Süppchen kocht, sondern man sich zusammentut und versucht, Positionen gemeinsam weiterzuentwickeln, weiterzutragen und gemeinsam voranzubringen. Das, glaube ich, trifft nicht nur Menschen mit Behinderung, das trifft alle, die gesellschaftlich etwas bewirken wollen. Und auch im behindertenpolitischen Bereich halten wir das aber für besonders wichtig, um strukturelle Defizite, die es nun mal einmal momentan gibt, ein Stück weit auch entgegenzuwirken und mehr Power zustande zu bringen, um unsere Anliegen auch in Politik, in Gesetzgebung, in Verordnungsgebung zu bringen und auch ein bisschen teilweise auch Arbeitsteilung zu machen, denn wir hatten ja ganz am Anfang gehört, Menschen mit Behinderung sind in ganz vielen Feldern betroffen. weil sich Behinderung nun mal in fast allen Lebensbereichen oder in allen Lebensbereichen auswirkt. Das ist bei Blindheit und Sehbehinderung auch so. Da muss man aber auch gucken, wie setzt man seine Ressourcen ein, wo bringt vielleicht der eine mal mehr ein, wo bringt der andere mal mehr ein, um auch Partizipation, ja, die wir alle wollen, aber auch stemmen zu können. Auch das sollte man sicherlich nicht vernachlässigen. Genau, das waren die Punkte, die ich vielleicht für den Impuls mitgeben würde. Und jetzt freue ich mich auf die Diskussion.
Vielen Dank an dich auch, Christiane. Jetzt gehen wir über zur Diskussionsrunde. Wir sprechen ja heute über politische und rechtliche Rahmenbedingungen, um Menschen mit Behinderung mehr politische Partizipation zu ermöglichen. Daher die erste Frage an Sie, Herr Palleit. Sie haben ja gerade vom DBR die vorgestellten Partizipationsstandards gehört. Wie ist Ihre Einschätzung? Kann das zu einer besseren Beteiligung von Menschen mit Behinderung und der sie vertretenen Organisationen führen? Oder braucht es da noch andere Rahmenbedingungen?
Also ich glaube, wenn diese Forderungen alle so umgesetzt würden, dann führt das definitiv zu einer besseren Partizipation. Das Problem ist, dass das ja bislang kaum gelebt wird. Ne, die Punkte sind ja alle gut und richtig, die decken sich ja im Wesentlichen auch mit den menschenrechtlichen Vorgaben, sind daraus ja auch abgeleitet. Also insofern unterstütze ich voll und ganz, was da drin steht, insbesondere den Abschnitt zu dem europarechtlichen, auf den Frau Cenia hingewiesen hat. Der ist, glaube ich, sehr hilfreich, weil das ist noch, ich sag mal, unentdecktes Gebiet vielfach, ja. Was umso misslicher ist, als ja viele Vorgaben aus Europa kommen. Also man muss sich ja mal sozusagen vergegenwärtigen, das meiste, was in den letzten Jahren in Sachen Barrierefreiheit überhaupt passiert ist, ist nur deswegen passiert, weil es vorher irgendein europarechtliches Dokument gab. Das heißt, da spielt die Musik ganz wesentlich. So, und da sollte man mitspielen in dem Konzert. Also insofern finde ich das sehr schön, dass Sie das mal aufbereitet haben vom DBR. Und da kann ich auch nur sagen, hoffentlich wird das auch ernst genommen, ne, und gelesen von der Politik und denen, die in die europäischen Prozesse eingebunden sind. Und wenn das dann tatsächlich mal so passieren würde, ich glaube, dann wären wir einen deutlichen Schritt weiter. Ja. Und auch die Ansätze, die Frau Zenia genannt hatte, ne, die gemeinsame Geschäftsordnung und also alles, was das Mainstreaming angeht und so, halte ich für total sinnvoll, ja.
Ja, vielen Dank. Dem kann ich als Referentin für EU-Politik natürlich nur zustimmen. Europa ist da ganz wichtig. Und Sie haben ja auch schon eine schöne Überleitung gebaut. Und zwar möchte ich auch gerne auf das Thema Disability Mainstreaming eingehen. Frau Zenia, das Papier des DBR steht ja auch unter dem Motto nichts über uns, ohne uns. Um nochmal konkret darauf einzugehen, was braucht der DBR von den Bundesministerien, um Disability Mainstreaming konsequent umgesetzt zu sehen und auch, dass dieses Motto gelebte Praxis wird?
Ja, vielleicht sagen wir noch mal vorab, was Disability Mainstreaming ist ja auch ein Fremdwort eigentlich bedeutet, nämlich, dass das Anliegen von Menschen mit Behinderungen sozusagen zum Bestandteil von Prozessen in der Politik, in der Verwaltung, in der Gesellschaft, aber auch in der Wissenschaft wird und von Beginn an mit berücksichtigt wird und nicht immer erst, wenn die wichtigen Entscheidungen schon gefallen sind. Das ist ein wichtiger Punkt, weil das erleben wir ja auch häufig, ne? Dass das erst nicht berücksichtigt wird und wir allerlei anstellen müssen von Pressearbeit, Gespräche, Interventionen, Stellungnahmen und es dann hinterher noch irgendwo am Rande doch noch irgendwo reingequetscht wird, mehr oder weniger widerwillig. Nachbessern ist immer teurer und aufwendiger, als von Anfang an mitzuplanen. Also das wäre schon mal ein frommer Wunsch, wenn man das in Zukunft von allen Ministerien berücksichtigt wissen würde. Es ist ja häufig immer noch so, also wenn wir das jetzt mal von Bundesministerien nochmal eine Ebene tiefer gehen, auf Landes- oder kommunale Ebene, dann ist das häufig immer noch von der Initiative einzelner engagierter Mitarbeiter abhängig oder eben einzelner Ressorts. Andere Ressorts, die nicht unmittelbar mit so offensichtlichen sozialen Themen zu tun haben, ne, wo schon Behinderung mit im Namen vorkommt, wie Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung oder so. Da ist es ja klar, das ist dann eben das Sozialressort. Aber andere Ressorts, die sehen sich da oft überhaupt gar nicht in der Verantwortung. Aber das Problem darf ja nicht auf den Schultern einzelner engagierter Mitarbeiter oder einzelner Ressorts, die es mittlerweile verstanden haben, was Beteiligung ist, ruhen bleiben. Deswegen glaube ich schon, dass da eine höhere Verbindlichkeit rein muss. Und also, dass es Vorgaben geben muss, an die man sich halten muss. Und wenn man dagegen verstößt, dann muss es auch Sanktionen geben. Die Frau Möller sagte gerade, ja, auch Bewusstseinsbildung ist ein wichtiger Punkt. Also völlig unbestritten, Bewusstseinsbildung ist immer ein wichtiger Punkt. Aber wenn wir etwas ändern wollen in der Gesellschaft, dann glaube ich schon, dass wir auch Gesetze und Vorgaben und entsprechende Sanktionen haben müssen. Weil die UN-Behindertenrechtskonvention ja nicht erst gestern verabschiedet wurde. Und wir haben ja auch sehr viel Bewusstseinsbildung in den letzten Jahren von den Ressorts und so weiter gehabt und gemacht und auch teilgenommen. Das wäre mir nochmal wichtig zu sagen. Also jede Hausspitze von den Ministerien sollte verpflichtet werden, jedes Vorhaben grundsätzlich auf die Auswirkungen auf Menschen mit Behinderung zu prüfen. Ja, also im Grunde genommen eine Weiterleitung oder überhaupt das Ganze als Referentenentwurf rauszugeben, das dürfte gar nicht passieren, wenn diese Prüfung nicht stattgefunden hat. Wir kennen das ja auch vom Gender Mainstreaming.
Ja, genau, da haben wir das ja auch und mittlerweile ja auch im Punkt Nachhaltigkeit. Also es ist kein neuer Gedanke und das hat man ja nicht umsonst gemacht. Also völlig d'accord.
Ja, und natürlich gehören da auch Schulungen und Bewusstseinsbildung dazu, ne, dass die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in den Verwaltungen, in den Ressorts auch wissen, worum es geht oder was dann zum Beispiel Barrierefreiheit für verschiedene Gruppen bedeutet, ne? Was es bedeutet, wenn dann eine Organisation von Menschen mit Behinderung nur eine 2-Tage-Frist für eine Stellungnahme hat. Uns ist schon klar, wir leben gerade im Moment ja wirklich in sehr bewegten Zeiten. Man möchte auch gar nicht unbedingt mit irgendeinem Minister oder Kanzler tauschen im Moment. Aber trotzdem ist das jetzt alles nichts furchtbar Neues, was wir hier fordern. Also die Probleme sind ja auch schon seit vielen Jahren bekannt. Und wir erwarten einfach jetzt auch, unabhängig von allen anderen Problemen, die die Bundesregierung gerade zu lösen hat, auch, dass das, was im Koalitionsvertrag steht, wenigstens ernst genommen und umgesetzt wird. Also da wollen wir uns auch nicht vertrösten lassen mit das können wir auch im Jahr 4 der Legislaturperiode anpacken, das reicht. Da können alle möglichen Werkzeuge auch entwickelt werden für Disability Mainstreaming, also Checklisten und, also besonders für Gesetzesvorhaben. Da wäre es auch sinnvoll oder würde den Verbänden auch schon einiges erleichtern, wenn man zum Beispiel eine Synopse zum Gesetzesentwurf bekommt. Also allein so einen Gesetzentwurf zu lesen, ist ja wirklich auch, also und wir sind nicht alle studierte Juristen. Das ist ja schon auch sehr anspruchsvoll. Also manchmal wäre das ja schon angenehm, man hätte wenigstens eine Gegenüberstellung, was steht jetzt im Gesetz, was soll künftig im Gesetz stehen und das Ganze wäre irgendwie barrierefrei markiert. Das ist neu, so war es vorher, das wollen wir ändern. All solche Sachen. Und das muss eben verbindlich sein. Also wenn wir weiter immer auf Freiwilligkeit, und es wäre schön, wenn, bauen, dann werden wir, glaube ich, auch nicht viel weiterkommen. Ja, das wäre jetzt so mal mehr oder weniger kurzer Kommentar zu der Frage.
Ich würde gerne zu zwei Punkten noch was ergänzen, Frau Tjenja, auf die Sie vollkommen zu Recht hingewiesen haben. Das eine ist, dass mit dieser Checkliste bei den, was weiß ich, wenn es um neue Gesetze geht, das standardmäßig sozusagen geprüft werden soll, hat das mit Behinderung zu tun oder hat es das nicht? Wir haben das versucht durchzusetzen in Sachsen-Anhalt schon vor vielen Jahren. Da haben wir so ein Raster entwickelt. Und ich will vor falschen Hoffnungen warnen. Also, dass es so ein Formular gibt, heißt nicht, dass die Kreuze immer an der richtigen Stelle gemacht werden. Also die Leute sind dann trotzdem schnell dabei zu sagen, nö, hat mit Behinderung nichts zu tun, Häkchen. So. Aber es ist immer noch besser, so ein Formular zu haben, was falsch ausgefüllt wird, als gar keins zu haben, weil doch in mehr Fällen als vorher, als ohne sozusagen so eine Prüfung, dann doch auffällt, ups, das könnte ja doch was mit Behinderung zu tun haben. Also es verbessert es immerhin. Also wir werden dann nicht rosa-rot haben, das, aber es hilft. So, der zweite Punkt zu diesem frühzeitig, Frau Zenia, was Sie sagten, da wollte ich nochmal drauf hinweisen, dass wir aufpassen müssen, die Partizipation bei Gesetzgebung ist richtig und wichtig. Wir als Institut für Menschenrechte weisen ja auch ständig darauf hin. Wir sind oft in diesem Themenfeld unterwegs. Was wir nicht vergessen dürfen, ist, wie wichtig diese ganze Partizipation im Verwaltungsverfahren ist. Ja, also da gibt es ja Verwaltungsprozesse, da ist es ja genau, wie Sie sagen, Frau Zenia, wenn man da nicht frühzeitig gegensteuert, ist das Kind im Brunnen. Ja, ich sage mal nur das Stichwort Planfeststellungsverfahren. Das läuft über Jahre. Wenn man da im Falschen, also nicht frühzeitig sozusagen einbezogen wird, ist der Zug abgefahren. Da gibt es dann nur mit viel Mühen, kann man da nochmal sozusagen nachsteuern. So. Und es gibt einige solche Planungsverfahren in der Verwaltung, auch im Vergaberecht und so weiter. Ja, also Baurecht, Planungsrecht, auch im allgemeines Verwaltungsverfahrensrecht. Also das sind, da geht es nicht um Gesetzgebung, sondern da geht es um Behördenabläufe. Wer wird wann hinzugezogen und muss beteiligt werden, bevor irgendeine feststellende Entscheidung ergeht, bevor irgendein Bescheid erlassen wird? Da spielt ganz oft die Musik. Wir dürfen diesen Aspekt nicht vernachlässigen. Das wollte ich nur noch mal sagen.
Da kann ich vielleicht noch anschließen. Also gerade im Vergabeverfahren sehen wir das in der Praxis ganz häufig. Da wird eine Software, also jetzt gar nicht nur auf Bundesebene bezogen, das kann auch auf kommunaler Ebene oder auf Landesebene sein, wird irgendeine Software angeschafft und die ist nicht barrierefrei. Und jetzt haben wir zwar die Regelung im Vergaberecht, dass in so einer Leistungsbeschreibung, also quasi in der Ausschreibung schon die Belange von Menschen mit Behinderung zu berücksichtigen sind. Aber die Frage ist immer, passiert das überhaupt? Wie passiert das und wie wird der Prozess sichergestellt, dass das nachher auch umgesetzt wird? Und da sehen wir ganz klar, das passiert oft nicht und man rennt sozusagen dann hinterher permanent, um Dinge, die schon beschafft worden sind, mühsam nachzubessern. Oft lässt es sich da nicht machen. Dann kriegt man den klugen Satz gesagt, ja, das machen wir dann beim nächsten Mal oder bei der nächsten Überarbeitung. Den kann ich nicht mehr hören, den Satz. Bei der nächsten Überarbeitung, das haben wir in dem Kontext ganz, ganz häufig. Und wir haben aber große Schwierigkeiten andererseits der Sanktionierung an dieser Stelle. Also wie wehre ich mich überhaupt dagegen, wenn eine Behörde zum Beispiel, eine Verwaltung so eine Neuanschaffung macht und aber nicht berücksichtigt wird, dass da die Barrierefreiheit von Anfang an auch schon bei der Ausschreibung wirklich adäquat umgesetzt und auch abgeprüft wird, ob es eingehalten wird. Und da entstehen dann tatsächlich auch diese Schwierigkeiten, dass man manchmal auch Gesetze hat, die aber noch nicht ihre Wirkung entfalten. Und das ist, glaube ich, nicht zu unterschätzen, dieser Bereich, weil gerade zum Beispiel im Bereich des Vergaberechts, das ist ja ein Riesenfeld, wo man Barrierefreiheit tatsächlich voranbringen könnte, wenn man es konsequent umsetzt. Das ist ja ein Riesenwirtschaftsvolumen.
Die Frage an Frau Möller, was sind die Forderungen des DBSV, damit die im Koalitionsvertrag angekündigte verbesserte politische Teilhabe auch für blinde und sehbehinderte Menschen gut umgesetzt wird?
Ja, der Koalitionsvertrag, finde ich, der macht ja etwas, was es vorher so nicht gab. Der rückt das Thema Barrierefreiheit tatsächlich an verschiedenen Stellen stärker in den Fokus. Und wenn das so geliefert wird, dieses Verständnis, was sich jetzt erstmal da andeutet, und auch in Partizipationsprozessen Berücksichtigung findet, dann, glaube ich, kommen wir diesmal einen Schritt voran. Aber es muss gelebt werden. Also es ist die Leitschnur sozusagen der Koalitionsvertrag für die Politik, aber es muss eben auch gelebt und dann auch in Praxis umgesetzt werden. Was sehr gut ist, ist, dass da drin steht, der Partizipationsfonds soll erhöht und verstetigt werden. Ja, das ist sehr wichtig, aber ich glaube, wir werden auf Dauer nicht mit nur einer rein projektorientierten Förderung hinkommen, sondern wie es in anderen Bereichen zivilgesellschaftlicher Organisationen eben auch ist, müsste es im Behindertenbereich auch eine Art institutionelle Förderung geben, um strukturell zu unterstützen, dass eben Partizipation gelebt werden kann. Das ist das eine. Das andere ist das, was die Dorothee Svenja schon angesprochen hat, dass dieses Antragsverfahren so gestaltet werden muss, dass man das auch als Organisation leisten kann. Das ist ziemlich aufwendig und an sich schon eine Hürde. Das Zweite ist, im Koalitionsvertrag steht auch, dass man neue Formen der Beteiligung insgesamt erproben möchte. Auch der, so verstehe ich das oder lese ich das zumindest, Bürgerbeteiligung über Portale, wo man sich dann einbringen kann. Und Gesetzen soll dann auch eine Synopse beigefügt werden. Da ist für uns als DBSV natürlich ganz zentral wichtig, dass diese neuen Möglichkeiten dann eben aber auch barrierefrei nutzbar sind. Und gerade Synopsen birgen da eine gewisse Herausforderung in der technischen Umsetzung. Da muss man sich schon Gedanken machen, wie man das macht. Und da möchte ich nicht wieder den Satz hören, ja, bei der nächsten Überarbeitung wird es dann. Sondern das muss von Anfang an so gestaltet sein, dass man das eben auch mit entsprechender Hilfsmitteltechnologie nutzen kann und die Kommentierungsmöglichkeiten dann auch tatsächlich barrierefrei hat. Das ist an dieser Stelle ganz zentral und muss dann auch zwingend berücksichtigt werden, damit das überhaupt eine echte Verbesserung auch sein kann.
Vielen Dank. Jetzt kommen wir auch schon zum Ende unserer Diskussionsrunde. Als Abschluss eine offene Frage an Sie alle drei. Mal abgesehen von der strukturellen Partizipation der Verbände, möchte ich hier auf die Teilhabe und auch aktive politische Partizipation Einzelner eingehen. Es gibt Konzepte zur Einführung einer finanziellen Kompensation, damit Parteien Menschen mit Behinderungen zur Wahl aufstellen. Daher die Frage: Können Sie sich vorstellen, dass die staatliche Parteienfinanzierung als sozusagen eine Art Steuerungsinstrument eingesetzt wird, um das politische Engagement von Menschen mit Behinderungen in Parteien zu fördern?
Also ich bin nun kein Experte in der Parteienfinanzierung oder Verfassungsrechtler in dem Punkt, aber unsere Beobachtung über die Jahre ist, also ökonomischer Druck hat noch nie geschadet. So, und wenn es verfassungsrechtlich zulässig ist, über die Parteienfinanzierung da Druck aufzubauen, dass das sozusagen in Abhängigkeit von irgendwelchen Quoten ist, da müsste man sich genau überlegen, wie man die formuliert und so, da steckt der Teufel im Detail. Aber wenn man da ökonomisch ein bisschen die Schrauben anziehen kann, dann kann das nur hilfreich sein. Wäre ich sehr dafür. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, ob es zulässig ist. Aber ich wäre dafür, alles, was zulässig ist, da auch zu machen.
Ja, ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob es verfassungsrechtlich möglich wäre überhaupt. Aber ich glaube, wenn wir verbindliche und vernünftige Beteiligungsstandards haben und barrierefrei wirklich jetzt mit den Vorhaben im Koalitionsvertrag tatsächlich auch weiterkommen, dann würden sich vielleicht auch mehr Menschen mit Behinderungen politisch engagieren und das machen. Also ich glaube, dass der Ansatz, unabhängig davon, ob man sich politisch engagieren will in einer Partei oder nicht, der vorrangige ist. Also wir müssen endlich barrierefrei und inklusiv werden als Gesellschaft. Und dann kommt das wahrscheinlich automatisch auch, dass mehr Menschen sich trauen und den Weg in die Politik und ins politische Engagement nehmen.
Ja, also ich weiß auch nicht, ob es zulässig ist. Schließe mich da aber dem an, was Herr Palleit sagte. Der Druck oder Druck auch zu erzeugen über finanzielle Rahmenbedingungen, das ist sicherlich kein falscher Ansatz. Ich glaube, das Problem ist aber ein bisschen vielschichtiger. Also es fängt ja nicht nur damit an, wen stellt eine Partei als Kandidaten zum Beispiel auf, sondern man muss ja auch sehen, wer hat überhaupt die Möglichkeit, erstmal dahin zu kommen, sich aufstellen lassen zu können. Und ich glaube, dass es vor allen Dingen auch Rahmenbedingungen dafür braucht, diese politische Teilhabemöglichkeit zu schaffen. Und das ist einerseits dass auch interne und kommen, also zum Beispiel, also jetzt aus der Perspektive blinder und sehbehinderter Menschen, dass zum Beispiel interne Kommunikationsprozesse im parteipolitischen Kontext barrierefrei sind, also irgendwelche Sitzungsvorlagen oder was weiß ich, dass aber auch die notwendige Assistenz und die notwendigen Hilfsmittel zur Verfügung gestellt werden, dass ich also überhaupt dazu komme, mich auch schon auf den unteren Ebenen einbringen zu können und mich da langsam hochzuarbeiten. Ja, sonst komme ich ja gar nicht an den Punkt, auch als Kandidat aufgestellt zu werden. Und das soll ja nicht irgendwie wer aufgestellt werden, sondern es soll ja Engagement dahinter sein und auch die Menschen sollen ja auch inhaltlich was zu sagen haben. Aber der Druck, sich da zu engagieren und Rahmenbedingungen zu verbessern, den aufzubauen, das wäre, glaube ich, wichtig, einmal in die Förderpolitik einerseits, aber auch in die Parteistrukturen selbst hinein, sich da auf den Weg zu machen, barrierefreier zu werden. Und da muss man ganz klar sagen, da sind die Aufgaben noch groß. Da brauche ich mich nur an die letzte Bundestagswahl zu erinnern. Die Wahlprogramme sind nicht, sind ausbaufähig, was die Barrierefreiheit angeht, sagen wir es mal so. Also damit geht das dann schon los. Und von daher, da Druck zu erzeugen, auf jeden Fall. Da wären ja vielleicht verschiedene Mechanismen denkbar, wie man dort Barrierefreiheit stärker fordern kann. Also vielleicht ist es ja nicht nur die Frage, wie viel Personal wird aufgestellt in bestimmten bei den Kandidaturen, sondern vielleicht auch die Frage, wie barrierefrei ist die Möglichkeit, sich einbringen zu können in den parteipolitischen Prozessen, also innerparteipolitischen Prozessen.
Ja, vielen Dank für die Einschätzung und auch für die spannenden Impulse. Ich bedanke mich bei allen Teilnehmenden für ihre Zeit und insbesondere natürlich bei unseren Impulsgebern, Frau Zenja, Herr Palleit und Frau Möller. Ich hoffe, im September haben wir eine weitere PAVIS-Veranstaltung, dass ich da einige von Ihnen auch wiedersehe.